Das ist der Digitalk vom Tagesanzeiger. IT-News und Trends, kommentiert und diskutiert. Der Digitalk wird Ihnen präsentiert von Norman, dem Hersteller von proaktiven Softwarelösungen gegen Viren, Würmer, Spam und Co.
Das ist der Digitalk Nummer 28 vom 20. Juni 2007. Ich bin der Matthias Schüssler.
Und ich bin Roger Zedi.
Schön, dass ihr uns zuhört. In dieser Sendung geht es für einmal nicht ums globale Internet, sondern um die lokale Sicht, um unsere virtuelle Nachbarschaft. Bei uns ist der Dorian Selz, er ist der Chef von local.ch. Dorian, zum Einstieg, was ist so der Radius, wo du dich bewegst? Oder anders gefragt, bist du jemand, der an deinem Wohnort verwurzelt ist oder ein Globetrotter oder ein Heimatloser?
Ich bin früher während meiner Studentenzeit ein bisschen Globetrotter gewesen, durch ganz Europa gereist. Jetzt von local.ch bin ich da endlich vor Ort und bewege mich so in einem Radius von Zürich und Bern und Lausanne und Genf, endlich Schweiz bezogen.
In unserer Sendung bringen die Gäste ja immer ein Goodie mit. Dorian, was hast du dabei?
Wir haben bei local.ch ja jetzt so einen Kleinanzeigen-Teil aufgeschaltet. Funkgruppe und Autobörse. Und kaum haben wir das aufgeschaltet, haben bereits die ersten nigerianischen Leute uns angemailt von der Sorte «Buy your car for $30,000, I send money now». Mhm. Dann sind wir dann ein bisschen nachgegangen und haben 419 Ether gefunden als Website, wo die nigerianischen Scammers im Prinzip verarschen.
Also Betrüger.
Nigerianischen Betrüger verarschen tut auf eine absolut unglaublich witzige Art. Ich habe selten so gelacht wie auf ihrer Seite.
Also es geht darum, den Betrüger ihren
Betrüger selber zu betrügen.
Verleiden.
Genau.
Roger Zedi, dein Goodie.
Ich muss gestehen, ich habe es vergessen. Ich habe schlicht nichts diese Woche. Es ist ein bisschen peinlich. Und, so viel um die Ohren gehabt, dass ich voll kein Goodie habe. Ich bin, es ist ganz eine traurige Woche.
Ja, für einmal sechs dir verziehen.
Okay. Bitte für nächste Woche zwei oder so.
Ja, ist gut. Mir ist zum Glück ein Goodie über den Weg gelaufen. Das ist etwas zum Träumen und Basteln, können wir vielleicht sagen. Es ist eine Software, sie heisst Bryce und sie ist für 3D-Modeling. Man kann da Landschaften und Szenerien erschaffen und die wirken auch erstaunlich echt, auch wenn man nur ein paar Standardelemente, also einen Baum und einen Berg und einen See zusammenklickt und dann mit Wolken und Sonne und so rendert, also in ein fotorealistisches Bild umwandelt. Bryce hat zwei Vorteile. Im Gegensatz zu anderen so 3D-Modellierungssoftware ist sie recht einfach zu bedienen. Man kommt schnell zu Gang. Und es gibt eine ältere Version 5.5 gratis für den Windows und Mac. Man kann also die einfach mal abladen und ein bisschen damit rumspielen. Das Installieren ist ein bisschen kompliziert, aber wenn man das mal überstanden hat, macht es eigentlich noch Spass. Die Links zu unseren Goodies findet ihr immer auf dagi.ch/digitalk und im iTunes unten links beim Bild. Dann sind wir doch bei den Neuigkeiten von dieser Woche. YouTube, die Videoplattform, wird lokaler. Es gibt spezielle Portale für Benutzer, die aus Frankreich, Irland, Italien, Japan, Holland, Polen, Spanien und Großbritannien kommen. YouTube hat in diesen Ländern auch Partnerschaften mit Medien und Sportclubs geschlossen. Ein deutschsprachiges Portal gibt es allerdings bis jetzt nicht. Dorian, was meinst du, was steckt hinter diesen Portalen? Will YouTube einfach Surfer abholen, die kein Englisch können? Oder haben die da wirklich den Anspruch, zu einem lokalen Medium zu werden?
Mit der Übernahme von YouTube bei Google ist ja Google darauf angewiesen, einfach mehr und mehr und mehr Ad-Inventory zu bauen. Und irgendwann ist das einfach eine geschickte Idee mehr, einem deutsch sprechenden Bürger oder einer spanisch sprechenden Bürgerin eine englische Ads vorzusetzen. Mhm. Das zwingt sie automatisch, das zu regionalisieren und entsprechend auch sprachspezifisch darzulegen.
Findest du das befriedigend, da einfach halt ein bisschen die Webseite zu übersetzen, oder könntest du dir vorstellen, dass man da auch mehr könnte rausholen?
Ich bin gespannt zu sehen, ob YouTube das schafft, weil was weiss jetzt ganz genau die YouTube-Betreiber in Kalifornien, über die lokalen Begebenheiten, sagen wir im Schwarzwald oder in der Ostschweiz oder irgendwo in Asturien oder wo immer.
Auch von Flickr, der Bilderwebseite von Yahoo, gibt es seit neuestem eine lokale Variante. Die hat aber vor allem auf sich aufmerksam gemacht wegen der Zensur, die da angeblich ausgeübt wird. Es gibt einen Filter, der Safe Search heisst. Der soll dazu führen, dass Minderjährige keine bedenklichen Bilder sehen, was immer bedenklich dann heisst. Und in Deutschland lässt sich jetzt der Filter nicht abschalten. Findet ihr das, so einen Filter, eine gute Sache?
Aber es ist schon eine schwierige Debatte mit den lokalen Inhalten, die halt auch teilweise sexistisch oder pornografisch sind, das jetzt auf ein jugendliches Publikum drauf zu schauen. Aber das ist wahrscheinlich eine Debatte, die hier auch noch sprengt.
Also ich finde besser als ein Filter, finde ich eigentlich den Ansatz, wo die User können Bedenken anmelden, wenn sie irgendetwas gesehen haben, wo sie finden, das gehört da nicht hin. Das Gute ist eigentlich, dass die Community selber ja eigentlich einen Filter kann sein.
Genau.
Das denke ich lange eigentlich.
Das glaube ich auch, weil gerade so bei diesen Foto-Community funktioniert ja das auch gut. Bei fotocommunity.de habe ich das gesehen, ich habe mal geschrieben über die, dass, also die gibt es auch erotische Bilder in Anführungszeichen, aber die sieht man auch nur, wenn man registriert ist. Und dort, denkt es mich, funktioniert die Selbstkontrolle schon. Und gerade muss man sagen, die Bilder in so eine Community, die bedenklich sind, die sind ja kein Vergleich zu den Bildern, die man auf Porno-Websites per Websuche ohne jegliche Kontrolle eben sofort findet. Darum finde ich den Filter überflüssig, können wir schlicht streichen.
Ja. Ich glaube, es ist so ein bisschen hilflos Versuch, dass irgendwelche so Konsumschützervereinigungen wollen, gerecht zu tun.
Gehen wir zum nächsten Thema. Der operationelle Chef von der Mozilla Foundation, der John Lilly, kritisiert Apple. Grund ist der Steve Jobs, der offenbar gar nichts haltet von Firefox. Er hat bei seiner Vorstellung von der Windows-Version vom Safari-Browser Folien gezeigt, wo man sieht, wie sich die Zukunft, der Internet Explorer und der Safari den Marktanteil teilen. Microsoft hätte da 3/4 von dem Kuchen. Apple mit Safari 1/4 und Firefox gibt es gar nicht mehr. Dorian, würdest du jetzt eher auf den Firefox oder eher auf Safari wetten?
Also nachdem wir bei uns auch die Beta-Version installiert haben und sie auch gerade sofort abgestürzt ist, würde ich jetzt mal, wenn ich heute Morgen müsste 100er wetten, eher auf Firefox wetten.
Mhm. Roger Cedi, was hat der Steve Jobs da geritten?
Keine Ahnung, also ich habe die Slides dann auch nochmal angeschaut und es ist wirklich seltsam, weil es ist ja nicht jemand, der unüberlegt irgendwelche Sachen erzählt, also ich nehme an, die tun das sehr genau und wochenlang vorbereiten, was da so einer Keynote erzählt wird. Vielleicht ist es tatsächlich einfach ein dummer Fehler gewesen, aber eigentlich ist es schon eher seltsam.
Ja. Also ich finde es schlicht ein bisschen arrogant auch, weil Apple verdankt Open Source Software sehr viel. Das macOS 10 wäre nicht denkbar oder nicht in dem Umfang
ja,
denkbar.
Safari wäre nicht denkbar.
Und Safari auch. Also dann die Herkunft plötzlich so völlig auszublenden, finde ich also völlig daneben.
Ich glaube, es war eine bewusste Provokation gewesen, weil im gleichen Speech von Steve Jobs hat er ja auch ein paar Pfeile abgeschossen gegen Microsoft. Und zum Beispiel an der Developer-Konferenz die Pricing-Politik von Microsoft für ihr Vista-Betriebssystem auf die Chippe genommen hat. Und wenn er mit dieser gezielt gesuchten Provokation, es gibt nur eine Safari, Firefox ist weg, natürlich gerade, was wir hier auch machen, das Interesse in der Gemeinschaft auf den Safari ein bisschen fokussieren, dann hat er im Kern erreicht, was er will. Mehr Downloads, mehr Safari-Nutzer. Ich glaube nicht im Ernst, dass er jetzt wirklich daran glaubt, dass er hier das Firefox jetzt einfach von der Bank halten wünscht.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich das wünschen oder so.
Ja.
Keine Ahnung. Dann muss man einfach sagen, es ist nicht gleich lustig, wenn man sich über Firefox lustig macht, als wenn man sich über Microsoft lustig macht.
Ja, das denke ich auch.
Ja, gut, weil beim einen schlägt man quasi einen grossen Starken und beim anderen muss man sagen, es ist trotz allem noch der Underdog und über den sollte man sich eigentlich nicht lustig machen.
Ja, aber gut, das ist ja vielleicht eben ein Teil von dieser Strategie. Über Microsoft ablästern, das machen alle. Wenn du eine richtige Provokation lancieren willst, dann musst du über den ablästern, den immer ablästern. Und das hat er natürlich erreicht.
Ja gut, ja, aber
für das ist es viel zu dezent.
Ist also immer gerne der cool und das ist einfach nicht sehr cool. Also das passt nicht so in sein Image, finde ich. Es hat vielleicht den Zweck erfüllt, wir reden darüber, aber ich finde, es passt nicht so zu dem Image, das sich der Mann auch gerne gibt.
Ich glaube, es ist einfach auch ein Fall von, man überinterpretiert alles, was der
ja,
sagt.
Ja, natürlich.
Das ist ja so, genau. Hat das einer von uns auf einer Folie gemalt, in einer Webkonferenz erzählt?
Hätte es keinen Menschen interessiert.
Genau.
Ja. Aber das weiss er natürlich auch, dass das so ist, muss man auch nochmal sagen. Reden wir über Yahoo. Was wird denn aus Yahoo? Das Unternehmen hat seinen Chef, den Terry Semel, oder wie man das auch ausspricht, in die Wüste geschickt und das Gründungsmitglied, den Jerry Yang, zurückgeholt. Die Probleme von Yahoo sind offensichtlich. Der grosse Konkurrent Google ist profitabler. Und Google ist es dann auch, wo der Einfluss von Yahoo in den letzten Jahren hat schrumpfen lässt. Dorian, wie gross ist denn die Krise, wo Yahoo drinsteckt?
Ich kenne Yahoo nicht näher. Wir haben hier erstmal die Chance gehabt, eine Yahoo Local Search Ingenieur etwas länger zu reden. Ich glaube, Yahoo hat immer noch sehr viel Potenzial. Und wenn sie jetzt einen der Gründer zurückbringen, dann ist es ja ein ähnlicher Zug, wie was Dell vor ein paar Monaten, Wochen gemacht hat. Wo auch der Gründer durchgekommen ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass, wenn ein Unternehmen soll, durch eine ziemlich schnelle Wandlungsphase gehen, und das ist jetzt bei Yahoo vorgesehen, dass es natürlich, wenn es der Gründer sagt, hey Kollegen, folgende Änderung ab morgen, dass viel mehr Gewicht hat, als wenn das irgendein überbezahlter externer Manager ist.
Du würdest sagen, der kann das auch richten.
Ob er es richten kann, weiss ich nicht.
Ich denke, es wird vor allem auch intern ganz anders aufgenommen, wenn der Gründer zurückkommt,
genau, interne
als, wenn irgendein Heini von irgendwo sonst reingeholt wird. Oder? Aber Yahoo hat gerade technologisch, glaube ich, auch, hat die noch sehr viel zu bieten. Also sie machen gewisse Sachen schlichtweg besser als Google, kriegen aber einfach nie so viele Lorbeeren dafür.
Wenn man über irgendeine lokale Innovation redet oder irgendeine Webinnovation, dann redet man dann davon, wenn es Google gebraucht hat. Auch andere, die sie vorher schon gebraucht haben, die damit eigentlich den Weg bereitet haben.
Also News ist zum Beispiel so ein Fall, das macht Yahoo seit sicher 7 Jahren oder wie lange.
Genau.
Und macht es vor allem besser als Google, also eindeutig.
Genau.
Also eben, ich denke, dass Yahoo uns erhalten bleibt, das ist auch wichtig, weil die dann doch immer noch die sind, die Google Paroli kann bieten.
Und es gibt immer Platz für Pepsi-Cola, oder?
Genau.
Und Pepsi-Cola interessanterweise im Moment erfolgreicher unterwegs ist als Coca-Cola.
Sogar? Ah, das habe ich nicht mal gewusst. Okay.
Sind wir gespannt.
Coca-Cola hat auch müssen einen Ex-Chef wieder zurückholen, weil sie so eine Krise abgestürzt sind, dass sie es nicht mehr geschafft haben gegen Pepsi-Cola.
Das nächste Thema. Die amerikanische Computerzeitschrift PC World ruft aus, welches die künftigen Top-Webseiten sollen sein. Das sind dann sogenannte Mash-Up-Sites. Die nehmen bestehende Inhalte und mixen sie neu zusammen. Kombinieren zum Beispiel Bildchen von Flickr mit Text von irgendwoher und zurück kommt so eine Collage halt aus so Internet-Fundstück. Roger Cedi, gefällt dir das Prinzip von dem Mashup?
Es gibt sicher interessante Anwendungen für das und ein paar lustige Beispiele. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt ein mega, mega Trend ist, dass alle Leute sich plötzlich selber irgendwelche Webseiten zusammenmischen wollen. Aber immerhin ist das mal eine von diesen Listen, die Heftchen rausgeben, wo man wenigstens ein paar neue Sachen entdecken kann. Ich habe lange nicht alle von diesen Seiten kennt, zum Beispiel.
Dorian, macht ihr auch so etwas, indem ihr verschiedene Informationen unter dem Aspekt regional zusammenmeschen?
Stimmt, vielleicht müsste man das unter Mashup bezeichnen, dann kommen wir besser in den Medien weg. Das Zusammenmixen, das Zusammentragen, ist, da bin ich dir der Meinung, Roger, das ist eine Minderheitenanwendung. Das machen wir, weil wir drinnen einen Sinn sehen, die Daten, die verteilt sind, wenn man sie kombiniert, interessanter aufzubereiten und zur Verfügung zu stellen.
Das macht nicht die grosse Dienst, Masse. Das ist ein Dienst, den ich mir anbieten. Eigentlich froh, wenn jemand anderes den macht für mich.
Genau. Ich nicht Lust, wir machen den Aufwand. Wir machen den Aufwand, wir stellen das zur Verfügung. Hinten dran, jetzt geht es zum Beispiel bei Google, wo ihr sehr so offene IPs herstellt und bereitstellt.
Also Programmierschnittstellen.
Programmierschnittstellen gibt es ein ganz klares Geschäftsziel hinten dran. Das hat nichts mit Altruismus zu tun. Das hat damit zu tun, dass man die eigenen Daten weiterverteilt und sie dann mehr benutzt werden. Und jetzt in einem Geschäftsprinzip wie Google ist es natürlich hervorragend geeignet, mehr Traffic zu generieren, wo man nachher wiederum kommerzialisieren kann. Mhm. Also die Mashup-Geschichte ist sicher mal unter dem innovativen, spielerischen Aspekt zu sehen, von der Minderheit, aber es gibt hinten dran ein ganz klares Geschäftsinteresse.
Also es ist sicher auch schön, wenn da jetzt quasi einfacher zu benutzende Werkzeuge da sind, um so Sachen zusammen zu mashen. Aber eigentlich ist es technisch sehr anspruchsvoll, immer noch Daten aus verschiedenen Quellen irgendwie sinnvoll aufzubereiten.
Wir haben vor Bauen 10 Jahre einen grossen deutschen sogenannten Enterprise-Software-Hersteller, der etwas erzählen von Click and Drag, um irgendwie verteilte Produktions- und Marketing-Datenbanken können zusammenzubringen. Und das ist einfach ein bisschen Humbug. Weil wenn der Müller in der einen Datenbank mit Ü bezeichnet wird und in der anderen Datenbank mit UE, dann ist es nicht notwendigerweise bereits einfach mit Click and Drag zusammengematcht und gemashupt.
Das ist zufällig eine Firma mit 3 Buchstaben gewesen?
Genau, das ist zufällig eine Firma mit 3 Buchstaben gewesen.
Die Verkaufszahlen von der PlayStation 3 die bleiben unter den Erwartungen. Jetzt will Sony die Konsole billiger machen. Die Wii ist aber, also die Konkurrenzkonsole von Nintendo, ist immer besser im Rennen. Dorian, bist du ein Gamer? Für welche Konsole würdest du dich dann entscheiden?
Du hast jetzt gefragt nach PlayStation 3. Ich habe das nie gespielt und in dem Sinn trage ich dazu bei, dass es Sony nicht so gut geht mit dem Produkt. Hingegen habe ich mit Nintendo gespielt. Ja. Da einmal in einer Gruppe von Freunden haben wir einen Abend lang miteinander Tennis gespielt, Boxen gespielt und ein paar andere Sachen gemacht. Und das ist unendlich witzig. Viel witziger als alles andere, was ich gesehen habe.
Roger, Nintendo hat das einfach gut gemacht, obwohl man ja die Grafik von der Wii beim besten Willen nur als recht altertümlich kann bezeichnen.
Was der Erfolg von Nintendo ausmacht, ist, dass sie durch und durch eine Game Company sind. Anders als Microsoft, die eine Software Company ist, oder Sony, die ein Elektronikkonzern ist, der weiss Gott, was alles macht, sind sie die einzige von denen, die sich wirklich hundertprozentig ums Spielen kümmert. Mhm. Und sie sind auch die Einzigen, die es geschnallt haben, dass quasi das Erlebnis vom Spielen im Zentrum muss stehen. Ja. Und nicht, welches Laufwerk da drin ist, welcher Prozessor, wie viele Pixel und weiss Gott was.
Also es ist dann nicht nur allein der Preis, weil wenn Gamer finden, sie kommen jetzt da ultimativ das geilste Spielerlebnis über, dann zahlen die auch viel Geld für so eine Konsole. Ist nicht mehr einfach, dass man findet, so viel toller ist sie jetzt halt doch nicht und so viel geile Spiele.
Ich glaube, bei der PS3 ist auch noch ein Problem, es gibt eben gar nicht so viele wirklich tolle Games, die man ums Verrecken will haben, dass man dann das kauft. Und ich meine, im Herbst kommt Halo 3 auf der Xbox, das wird dort nochmal einen Schub geben.
Eben, und wenn sie sie jetzt einfach billiger machen und dann noch weniger daran verdienen oder gar nichts mehr, ist das nicht unbedingt der richtige Weg.
Ja, also es ist ja total fantasielos, einfach den Preis zu senken. Das ist irgendetwas, was sie sowieso hätten müssen machen, wenn sie sich super verkauft hätten, wäre der Preis oben runter kommen, früher oder später.
Kommen wir am Schluss noch zum Gerücht. Apple will, so berichtet das deutsche Nachrichtenmagazin Focus, jetzt auch Navigationssystem bauen. Die soll es dann ab 2009 zuerst in Mercedes-Autos geben. Roger Zedi, du bist ja ein erklärter Apple-Fan. Wird es dir irgendwann mal auch zu viel Apple oder musst du das unbedingt auch in deinem Auto rein haben?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, zu viel Apple wird es mir fast nie. Die Frage ist mehr, also erstens mal Quelle. Ich meine, wieso soll Focus das wissen irgendwie? Das finde ich schon mal ein bisschen schräg, oder? Ja, wieso sollen sie das exklusiv mit einem deutschen Autohersteller machen? Finde ich auch ein bisschen komisch. Also es gibt gewisse Zweifel an dem Gerücht. Aber grundsätzlich ist natürlich Navigation bzw. lokale Service etwas, wo alle sich einig sind, ist das riesige Geschäft in Zukunft.
Also ich finde es insofern überzeugend, dass man in dem Gespräch, wo der Steve Jobs mit dem Bill Gates geredet hat er ja erstaunlich häufig von diesen Google Maps geschwärmt.
Ja, auf
von
die sind sie extrem stolz.
Geilen Dienst, die Apple da können bieten können, die sonst gar niemand könnte. Das hat er ziemlich aufgeschnitten. Mhm. Also, so gesehen würde das eigentlich Sinn machen.
Ja, ich kann mir das gut vorstellen. In einem lokalen Kontext lokale Inhalte darstellen, das ist sehr, sehr, sehr attraktiv. Ich frage mich lieber, warum es jetzt Apple so besser sein als lang eingeführte Marken in diesem Geschäft. Weil
gut, das kann man sich auch beim iPhone fragen.
TomTom schöner herzustellen ist eins, aber die Logik hinten dran, um von A nach B zu finden, ist etwas anderes.
Ja gut, sie könnten natürlich quasi ihre iTunes-Plattform ins Auto bringen. Ja. Und sie arbeiten ja heute schon also, mit extrem vielen Autohersteller genau, zusammen, um
iPod-Integration
zu machen und so weiter.
Das wäre nicht neu.
Von dem her wäre es gar nicht so ein grosser Schritt.
Habt ihr schon mal das angedenkt, die Dienst von local.ch auch ins Auto zu bringen?
Die Idee ist bestechend und gleichzeitig aber allerdings muss man die eigenen Mittel erkennen. Wir haben nicht Mittel zur Verfügung, die Apple hat. Mhm. Das heisst, machen wir ein kleinere Brötchen.
Okay, also im zweiten Teil von unserem heutigen Podcast reden wir über local.ch. Dorian, erzähl ich mal ganz kurz für die, die das noch nicht kennen. Was ist eigentlich euer Kerngeschäft?
Local.ch ist eine regionale Suchmaschine für Verzeichniseinträge, Auto-Okkasionen, den nächsten Event, den wir besuchen wollen und viel mehr.
Jetzt, du hast es schon erwähnt, ihr seid quasi ein Telefonbuch, ihr seid eine Funkgruppe und ihr seid noch ein Autohandel und so weiter. Woher beziehen ihr die Daten?
Wir haben pro Segment haben wir Partner, die mit ihnen zusammenarbeiten. Im Bereich Verzeichnis sind das natürlich die offiziellen Telefonbuchdaten von der Swisscom, wo die Firma Directoris zusammenträgt. Im Bereich Guide arbeiten wir eng mit der Guide Company zusammen, wo uns die Daten teilweise anliefern. Ein anderer Satz kommt von Synergy. Im Bereich Autobörse und Funkgruppe sind das ja zwei etablierte Printtitel, die wir mit reinnehmen. Und in der Westschweiz haben wir ein Kooperationsabkommen mit Petit Annonce Passage, eine Kleinanzeigenplattform in der Westschweiz. Und da sind wir jetzt dran, über Zeit weitere Inhaltskategorien mit aufzunehmen und das natürlich auch zu öffnen, jetzt zum Beispiel im Funkgruppe- und Autobörsenbereich, dass Leute selber Inhalt einpflegen können.
Okay, also verstehe ich das richtig? Euer Hauptdienst ist eigentlich, dass ihr Sachen zusammenzieht und die Leute vor allem dann regional aufbereitet.
Das ist korrekt.
Jetzt gibt es ja eigentlich einen Haufen Plattformen in der Schweiz und überhaupt, wo all die Daten auch anbieten. Mhm. Warum soll man zu euch kommen?
Was man bei uns findet und anderswo nicht findet, ist glaube ich der Zusammenzug in dieser Form. Nämlich eben einen wirklich breiten Mix aus lokal bezogenen Daten. Sei das eben der Metzgermeister um die Ecke, sei das, wer bietet zum Beispiel Babysitter-Aushilfen an, und zwar nicht irgendwo in der Schweiz, sondern wenn ich in Frauenfeld wohne, in Frauenfeld und Umgebung.
Aber ist das so, wenn die Leute auch so Informationen suchen? Also wenn ich eine Wohnung suche, dann gehe ich auf ein Portal, wo es um Wohnungen geht und probiere ImmoScout.
ImmoSearch.
Irgend so heisst die. Und komme vielleicht nicht auf die Idee, das jetzt mit dem lokalen Bezug zu suchen. Und die grossen sind grösser im Vergleich zu euch.
Also gerade im Bereich Immobilien bieten wir selber jetzt noch nichts an. Was sich aber klar auszeichnet, jetzt gehen wir zurück zum Kerngeschäft. Das ist zum Beispiel der Telefonbuchteil. Dort sind wir alle zusammen sehr lokal unterwegs. Also wenn ich in Solothurn lebe und mein Kühlschrank ist kaputt, dann will ich in Solothurn einen Elektriker und nicht der in Zürich.
Aber das kann ich ja bei directories.ch kann ich auch sagen, in dieser Umgebung oder so, und dann finde ich den auch.
Das ist richtig. Und dort sind wir sicher auch einfach eine Ergänzung. Mhm. Das Ziel von Local ist eine Idee, die im Übrigen, wenn wir jetzt hier haben, ist genau den Boden durchbohren wollen. In Australien wird dann rauskommen, in Australien mit sehr viel Erfolg gemacht wird. Und die heisst Census. Und Census ist nichts anderes im Prinzip auch ein bisschen, als wir machen.
Aber sind dann die Daten nicht auch sehr teuer? Also ich stelle mir vor, dass man die Telefonbücher nicht einfach für das Trinkgeld überkommt.
Das ändert sich gerade. Es gibt auch eine Gesetzgebung, die besagt, dass die Grunddaten, das heisst die öffentlich zugänglichen Fixnet-Anschlussdaten, zu sogenannten kostenorientierten Preisen müssen abgegeben werden. Was natürlich darüber raus ist, und das ist der eigentliche Wert von diesen Daten, ist die sogenannte Veredelung. Das heisst zum Beispiel, zu einem Datensatz Restaurant Stauffachertor, eben das nachher mit der Kategorie Bar oder Restaurant oder Lounge auszuzeichnen. Das ist ein aufwendiger Prozess und den muss man auch können honorieren. Mhm. Und das machen wir, indem wir lokalen Gewerbebetreibenden die Möglichkeit geben, in diesem lokalen Kontext bei uns Werbung buchen.
Das wäre meine nächste Frage. Wo holt ihr dann eigentlich das Geld rein?
Das Geld, das ist ein traditionelles Geschäftsmodell. Wenn man bei sich daheim unter einem Telefonkästchen schaut, was es dort liegt, hat, dann ist das meistens ein Telefonbuch.
Wenn man ein Kästchen hat oder ein Telefon. Ja,
da sind wir vielleicht jetzt hier, wo wir internetaffiner sind, vielleicht schon ein bisschen weiter, wer weiß. Aber wenn man schaut, ist das noch die überwiegende Anzahl der Haushaltungen immer noch ein Telefonbuch. Und im Telefonbuch hat man jahrelang die Möglichkeit gehabt, sich darzustellen mit einer kleineren, grösseren Anzeige. Mhm. Und genau das Modell, das transportieren wir ins Internet.
Aber ist nicht eigentlich das Internet gerade dort stark, wo man sich nicht auskennt? Und dort, wo ich mich auskenne, ist eigentlich dort, wo ich wohne. Also ist nicht eigentlich das, was die Leute eh schon am besten kennen, das, was ihr probiert abzudecken nochmal?
Auf den ersten Blick mag das so ein bisschen als Paradox erscheinen, aber gehen wir mal miteinander schauen. Gehen wir nach Baden, das ist eine kleinere Stadt. Wer kennt dort noch den Elektriker um den Ecken? Wer weiss dort, wo der nächste Malermeister ist?
Was? Aber suchen die Leute nicht den billigsten Malermeister statt der, der am nächsten ist?
Interessanterweise nicht unbedingt, nein.
Nicht. Aber eigentlich gerade die Sachen, die man schon lange kennt, für die braucht man eigentlich nicht eine extra Suchmaschine.
Ja, nein. Es mag sein, dass man vielleicht weiss, dass der Eberhard Müllermeister in Nemenbrück oder so, oder eben das CD-Lädchen in Baden, aber kennt man von dem Telefonnummer auswendig?
Also wenn ich schon weiss, wie der Malermeister heisst, dann herauszufinden, wie seine Telefonnummer ist, für das brauche ich nicht ein lokal organisiertes Telefonbuch. Weil ich muss bei jedem Telefonbuch angeben, wo der ist.
Wir haben bei uns experimentell zum Beispiel schon damit angefangen, dass wir auslesen, wo du daheim bist, so mit einer Placer-Integration. Placer ist so ein Dienst, wo man sich verorten kann im Internet. Und in dem Sinn zum Beispiel nachher local direkt auf den Ort, wo man ist, einfokussiert. Mhm. Und dann kannst du einfach sagen, suchen wir ein Restaurant. Anstatt suchen wir ein Restaurant in Luzern. Und dann wird es plötzlich viel prägnanter und lokaler. Also bist du als erst ganz am Anfang von diesen solchen regionalen Dienstleistungen und Suchmöglichkeiten.
Okay, also dann verstehe ich es richtig spannend, wie es eigentlich, wenn die Suchmaschine schon weiss, wo ich bin, oder?
Das ist eine Variante davon.
Das heisst, also das haben ja schon viele probiert, auch die grossen Telcos sind schon lange, schon vor Jahren haben sie von diesen Location-Based Services geschwätzt. Kannst du mir sagen, was die alle falsch gemacht haben?
Ich bin nicht dabei gewesen, darum kann ich mir nicht ein Urteil erlauben, was die ganz genau falsch gemacht haben.
Und dann, was machen die besser als die?
Wir haben das ja nicht lanciert jetzt im breiten Publikum. Wir haben gesagt, wir haben damit so einfach rumexperimentieren und rumspielen. Vielleicht ist es so, dass für gewisse Ideen einfach Zeit muss reif sein. Vielleicht ist einfach Zeit für gewisse von diesen Ideen nicht reif gewesen. Mhm. Und konkret,
die LBS-Dienstleistungen,
die haben wir auf dem Handy wollen anbieten.
Ja, genau.
Und ich rede jetzt nicht vom Handy, ich rede jetzt von einer Bildschirmdiagonal auf einem Computer, die gleiche Idee in einem anderen Kontext möglicherweise erfolgreicher.
Aber siehst du denn das zum Beispiel auf einem GPS-Handy?
Ich denke fest, dass es innerhalb von kurzer Zeit, ob jetzt das bei Local passiert oder bei anderen passiert, ein Interesse wird geben, auch auf einem Handy, das können zu verorten und dort gewisse Dienstleistungen anzubieten. Gibt das ein konkretes Beispiel? Das hat mich einmal genervt. Wir sind mit einer Gruppe von Gästen unweit von hier an der Wertstrasse sind wir gesehen und haben ein bisschen länger Workshop, dass wir das eigentlich gemeint haben, und dann haben wir miteinander zu Mittag gegessen. Und dann habe ich natürlich Restaurant gesucht, Restaurant Zürich. Da komme ich 1640 Restaurant über. Das löst mein Problem nicht, weil ich will um 13:30 wissen, wo in der Umgebung von maximal 200 Meter ist noch ein Restaurant offen, wo man einen Tagesteller serviert.
Aber welcher Mensch sucht so ein Restaurant?
Wer sucht so ein Restaurant? Ich behaupte nicht, dass wir wissen, wie der Lokalsuchmarkt in der Zukunft aussieht. Mhm. Aber wir sind uns sehr bewusst, dass es hier ein Experimentieren braucht.
Also ich glaube, Suche ist dazu da, mir das zu bringen, wo ich suche. Aber was ich suche, muss ich schon selber wissen. Und ich glaube, das funktioniert eben auch im Raum so. Also wo ich hin will und was ich will, das muss ich wissen. Und dann kann man auch sagen, wie ich dort hinkomme. Mhm. Das ist die Stärke von Navigation und von GPS. Mhm. Oder? Aber mir zu sagen, in welches Restaurant ich essen soll, da muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich
zu keinem Dienst
und zu keinem Gerät Vertrauen
genommen. Nein, ich bin gleicher Meinung wie du, Roger. Ich habe nicht gesagt, in welches Restaurant du essen sollst. Wenn du Query formulierst, Restaurant Zürich, anstatt dass du 1600 Einträge bekommst auf einem Handy-Display von 3 cm Höhe, das ist eine sinnlose Informationsflut.
Das stimmt.
Was dort viel gescheiter kannst machen, ist, dass du in Funktion von der Verortung von deinem Handy sagst, übrigens, die folgenden 10 Restaurants sind innerhalb von 100 Metern um deinen jetzigen Standort. Es ist immer nur an dir auszuwählen, ob du Spanisch essen gehen oder Italienisch oder mir auch gut bürgerlich Schweizerisch.
Okay, aber trotzdem würde ich sagen, eher als auf meinem Handy suchen, würde ich doch einfach jemanden fragen, weil...
Okay, ich gebe dir recht, mit Nachrede ist sicher viel sympathischer. Wir könnten das hier auch per E-Mail machen, das Interview, aber wir sind ja hier zusammen. Wenn ich mit in Zürich stehe, dann ist es wahrscheinlich einfacher, den Erstpassanten anzuhauen und zu sagen, du, wo ist die Spunte geworfen hat.
Oder einfach die Augen aufzumachen auf der Straße und schauen, wo hat es ein Restaurant.
Also dort, wo wir gegangen sind, von dem Beispiel, das ich vorhin erzählt habe, ist es nicht möglich gewesen, ein Restaurant einzusehen. Tatsächlich Kress zu sehen. Was aber sicher ist, es gibt ja ganz andere Formen von solchen Suchen. Wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, in einer Autobahnraststätte bin, dort ist vielleicht niemand, da kann ich fragen.
Ja. Aber was ja ein gewisses Dilemma auch noch ist, also eure Anwender, die erwarten Vollständigkeit, also möglichst alles, was es gibt, das da drin ist. Und das widerspricht natürlich eurem Finanzierungsmodell, dass man muss inserieren, dass man gefunden wird.
Das ist nicht korrekt. Nein, bei Local, das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Ich glaube, das ist Lesson learned bei Alta Vista. Bei Local tun wir nicht in Funktion von Geld das Ranking erstellen, sondern wir ranken, wie wir das uns bemühen, möglichst die beste Antwort auf die Anfrage, die kommt, zu geben.
Was kommt man denn über, wenn man bei euch inseriert?
Wieso soll ich
denn
inserieren?
Ja.
Im gleichen Modell, wie unsere Kollegen beispielsweise von Google optimiert haben, im Kontext von einer Suche sich darstellen.
Okay, aber für das müsst ihr eigentlich einen Internet-Search machen, oder nicht?
Das funktioniert, das zeigen andere Modelle, wie ich erwähnt habe, in Australien, Sensis, aber auch andere. Das funktioniert perfekt auch auf andere Kategorien als nur Internet-Search.
Noch eine andere Frage, wie findet man eigentlich local.ch?
Wir haben vor einem Jahr angefangen. Dass man nach einem Jahr nicht die bekannteste Website kann sein kann, ist glaube ich auch klar. Und da arbeiten wir dran. Was machen wir? Neulich hat uns sehr, sehr gefreut. Wir haben den Best of Swiss Web Award gewonnen. Sogar in der Oscar im Schweizer Internet. Und wir haben Werbung gemacht, die wir können. Wir haben uns bemüht, die Seiten so klar und sauber umzusetzen, dass zum Beispiel Leute auf uns einfach verlinken können. Viele Leute haben angefangen, anstatt den Anfahrtsplan selber mühsam in einem Photoshop zweckzukleistern, haben sie einfach einen Link auf unsere Seite gesetzt.
Mhm.
Oder Gemeinden haben angefangen, unsere Suche zu integrieren.
Noch eine andere Frage. Die Schweiz ist ja nicht unendlich gross und es gibt so viele lokale Anbieter in diesem Business, wo ihr sind jetzt auch nicht. Wir haben für die Sendung probiert, noch über zwei Seiten zu laden von einer Konkurrenz von euch, wo wir jetzt da wir sind jetzt mal nett und sagen den Namen nicht, aber die Leute können sich das denken. Die haben nicht wollen kommen mit der Begründung, sie kommen nur, wenn sie allein reden können. Jetzt, meine Frage ist, du bist auch gekommen, das ist lobenswert. Du wärst auch gekommen, wenn die anderen kommen wären. Ist man da so spinnenfeind unterwegs, dass man nicht mehr zusammen irgendwie an so einem herzigen kleinen Podcast auftreten?
Ja, ich kann nicht Stellung nehmen, warum es die Kollegen da nicht gekommen sind. Eigentlich kennen wir den grössten Teil von diesen Leuten persönlich und sind eigentlich auch gut befreundet. Zumindest mit der Technologiemannschaft, die kennen wir sehr gut. Spinnenfeind, habe ich den Eindruck, sind wir uns nicht. Es ist ganz klar, der Markt, mit der wir da tätig waren, der ist in einer Umbruchsphase. Bis jetzt war das eine bequeme Sache, so ein bisschen typisch schweizerisch. Oder? Es hat so die im staatlichen Ecken angesiedelte Directories gegeben, die hatten faktisch starke Machtstellung im Bereich gedruckte Bücher. Und im Online-Bereich hat es ein bisschen Search gegeben. Und dann hat es noch ein bisschen andere gegeben, wie Guide24 oder SwissGuide. Was sich jetzt abzeichnet, ist, dass hier grössere internationale Unternehmen in die Schweiz reinkommen und sich das lokale Suchen und Findengeschäft nicht wollen und gehen. Auch in der Schweiz nicht, obwohl es ein kleiner Markt ist.
Wer hat da so Ambitionen?
Ja, ich glaube, das ist öffentlich, oder? Zum Beispiel Google will hier in Zürich eins von ihren europäischen Engineering-Zentren einrichten und die werden sich nicht lassen gehen, auch hier lokale Suche anzubieten. Und in dem Moment, wo der Grösste in diesem Geschäft hierher kommt, ist es völlig klar, ändert das Spiel für alle Beteiligten, die schon im Geschäft sind. Das heisst, es wird ein bisschen härter am Wind gesegelt werden in Zukunft.
Ja, vielleicht noch eine letzte Frage. Was ist euer nächstes grosses Feld, das ihr beackern wollt?
Ein bisschen Pause ausschneiden. Wir haben vier grössere Felder, wo wir drin tätig sind. Das ist so der Bereich Verzeichnis, das ist der Bereich Guide, das ist der Bereich Kleinanzeigen und das ist der Bereich Community. Und in diesen vier Bereichen gibt es noch so unendlich viele gescheite Sachen zu tun. Da werden wir uns noch auf genügend lange Zeit können verdörlen mit gescheiten Lösungen. Cedric, das ist mein Kollege, der eigentlich verantwortlich ist für den Technologieteil der Plattform. Und ich, wir haben so unsere Lieblingsquery, unsere Lieblingsanfrage. Und das ist, wir möchten gerne können die Anfrage beantworten. Noch nicht ganz sicher, wenn wir das schaffen, aber hoffentlich bald. Wenn es im nächsten Winter wieder eine Schneblig ist, wenn es ein normaler Winter ist, rund um Zürich. Wo rund um Zürich innerhalb von einer Stunde mit dem ÖV, wir sind beide Zugfahrer, können wir auf einer Sonnenterrasse ein Bier ziehen. Und ist vielleicht auch noch der ein oder andere Kollege gerade in der Gegend.
Ja, da sind wir gespannt, ob ihr uns das beantwortet schon nächsten Winter.
Nächsten nebligen Herbsttag vielleicht schon.
Ja, also auf jeden Fall viel Spass und Erfolg mit local.ch und vielleicht schwätzen wir dann wieder mal demnächst.
Jederzeit gern.
Merci fürs Zuhören. Nächste Woche geht es im Digitag darum, ob man mit Blogs Geld verdienen kann. Ist das richtig, Roger? Habe ich das richtig
in Erinnerung? Ich muss das korrigieren. Ich habe letzte Woche schon gesagt, es geht in diese Woche um, wie man mit Blogs Geld verdient. Ich habe mich aber leider um eine Woche vertan. Um das Thema geht es nämlich nächste Woche. Die Frage ist, wie kann man als Blogger Geld verdienen und was für Folgen hat das und welche Vor- und Nachteile?
Wie kann man seine Unabhängigkeit wahren?
Genau.
Sind wir gespannt? Für die nächste Woche euch allen, die uns zugelassen haben, eine gute Zeit. Ciao zusammen.
Ciao miteinander.
Das war der Digitalk vom Tagesanzeiger, präsentiert von Norman, dem Hersteller von proaktiven Softwarelösungen gegen Viren, Würmer, Spam und Co.